begrüße euch ganz herzlich an diesem Sonntag Rogate. Rogate heißt betet. Wir sind aufgefordert zu beten. Und in Psalm 66, Vers 20 steht: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ich danke Gott, er weist mein Gebet nicht zurück. Er sagt nicht, das interessiert mich nicht oder dafür bin ich nicht zuständig. Gott hört zu, wenn ich mich an ihn wende. Und er erbarmt sich. Er ist gütig. Das heißt, er will, dass es mir gut geht. So ist Gott. Ich möchte gerne mit uns beten. Bitte steht doch dazu auf, wenn es möglich ist. Gott, unser Vater, ja, wir loben dich dafür, dass du unsere Gebete hörst, dass du voller Liebe zuhörst, was wir auf dem Herzen haben und dass du ganz genau weißt, was wir brauchen. Du hältst so viel Gutes für uns bereit. Du tröstest uns, wenn wir traurig sind. Du schenkst Mut, wenn wir Angst haben. Du gibst Hoffnung, wenn wir verzweifelt sind. Danke, dass wir dir in diesem Gottesdienst begegnen dürfen und dass du uns beschenken willst. Amen. Das Gebet wird in diesem Gottesdienst eine große Rolle spielen. Auch viele Lieder sind Gebete. Wir beten jetzt singend mit dem Lied Gott, mein Herr, es ist mir ernst.
Thank you.
Lasst uns noch einmal zusammen beten mit einem Psalm. Wir beten den Psalm 95 in einer modernen Übertragung von Peter Spangenberg. Kommt, macht mit, wenn wir für Gott singen und jubeln, weil er uns in Liebe empfängt. Kommt, dankt mit, damit Gott uns sieht, wenn wir unsere Lieder singen und Psalmen beten. Unser Gott ist größer als alles Denkbare. In seiner Hand liegt alles, das Kleine und das Große. Die Blumen, die Körner, die Ameise, der Zaunkönig und die Berge, die Meere, die Planeten, das Universum. Kommt, macht mit, wenn wir ihm das alles sagen und ihm zeigen, wie froh wir sind, seine Kinder zu sein. Unser Gott ist eben unser Gott und wir gehören ihm. Er behütet und bewacht unser Leben wie ein Hirte seine Herde. Gott macht uns Mut, nicht rückwärts zu blicken und an Zeiten zu denken, wo ein ganzes Volk seinen Weg nicht mitgehen wollte. Es waren Menschen, die sich immer den falschen Weg aussuchten, weil sie Gott nicht anerkennen wollen und nichts aus seinen Wundern lernen. Aber jetzt kommt, macht mit, wenn wir für Gott singen und jubeln, weil er uns in Liebe empfängt. Amen. Ja, macht mit, wir singen für Gott. Wir singen das Lied »Ich lobe meinen Gott«. Ja, schön, dass auch Kinder heute hier sind. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr jetzt runtergehen zum Spielen in den Gemeindesaal. Ich wünsche euch viel Spaß. Es gibt viele verschiedene Arten von Gebet. Es gibt Lobgebete, Dankgebete, Klagegebete, Fürbitte. All das hat seinen Platz, wenn wir zu Gott kommen und beten. Ich lade euch jetzt ein zu einer Gebetsgemeinschaft, in der unsere Bitte Raum hat, in der auch unser Dank Raum hat. Wir beten zusammen und ich werde die Gebetsgemeinschaft dann mit einem Gebet von Antje Sabine Nägeli abschließen. Wie danke ich dir, Herr, dass ich versagen darf vor dir und vor anderen Menschen. Wie danke ich dir, dass ich dazu stehen darf, Grenzen zu haben, Grenzen des Glaubens, der Geduld, der Belastbarkeit, des Könnens, der Liebe. Wie danke ich dir, dass ich traurig sein darf und müde, dass es Dinge geben darf, mit denen ich allein nicht fertig werde. Wie danke ich dir für die kleinen Schritte. Mag ich auch stolpern, immer stürze ich auf dich zu, immer falle ich in deine Arme. Amen. Und wir singen noch einmal zusammen: Jesus Christus, Herr des Lebens. Bevor wir gleich die Predigt hören, bitte ich Fateme einmal nach vorne. Sie liest uns den Predigttext aus 2. Mose 32, die Verse 7 bis 15 auf Farsi.
Vielen Dank. Guten Morgen. Choruj, Haft, Ayat 15-32. خداوند در کوه به موسی گفت برو پایین زیرا قوم تو که از مصر بیرون آورده ای هلاک می شوند. آنها به سرعت از راهی که به آنها نشان دادن منحرف شدند. آنها برای خود گوساله طلایی ساختند و آن را پرستش می کردند. آنها برای او قربانی کردند و فریاد زدند ای اسرائیل اینها خدایان تو هستند. آنها شما را از مصر بیرون آوردند. خداوند ادامه داد من به این قوم نگاه کردم. آنها مردمی سرسخت هستند. حالا اجازه بده زیرا من از دست این مردم عصبانی هستم و می خواهم آنها را نابود کنم. اما من شما را به یک ملت بزرگ تبدیل خواهم کرد. اما موسی یهوه خدای خود را خشنود کرد. ای خداوند چرا اجازه می دهی که غضب خود را بردارد؟ آنها مردم شما هستند. تو آنها را با قدرت زیاد و دستی توانمند از مصر بیرون آوردی. چرا مصریان باید بگویند او آنها را با نیات شیطانی بیرون آورد؟ می خواست آنها را در کوها بکشد و از روی زمین نابودشان کند؟ تصمیم خود را تغییر دهید و خشم خود را کنار بگذارید. دلسوز باشید و به مردم خود آسیبی نرسانید. بندگانت را بیاد آور. ابراهیم، اسحاق و اسرائیل. زیرا به آنها سوگند خوردی به اندازه ستاره های آسمان به تو نسل خواهم داد. تمام زمینی را که به شما قول داده بودم به آنها خواهم داد. آن را برای همیشه خواهید داشت. سپس خداوند بر قوم خود دلسوزی کرد. بدی را که او را تهدید کرده بود انجام نداد. سپس موسی برگشت و از کوه پایین رفت. در دست او دو لوح با احکام بود. کلام خدا چراغی است برای پای من و چراغی برای راه من. آمین.
Ja, und da wir nicht alle Persisch verstehen, lese ich nochmal den Predigttext auf Deutsch nach der Basisbibel. 2. Mose 32, die Verse 7 bis 15. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen, es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten? Ändere doch deinen Beschluss, lass ab von deinem Zorn, hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert, ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Daraufhin machte sich Mose auf den Rückweg, stieg vom Berg hinab. In der Hand hatte er die beiden Tafeln mit den Geboten. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, lass mich, ich bin zornig auf dieses Volk, ich will es vernichten. Worte aus dem Mund Gottes. Lass mich, ziemlich heftige Worte, die uns da in der Bibel überliefert werden. Gott ist wütend. Gott ist zornig. Gott schlägt die Tür zu. Lass mich jetzt in Ruhe. Das Volk Israel, das er aus Ägypten befreit hat, das hat sich von ihm abgewendet. Und zwar ziemlich schnell. Der Auszug aus Ägypten, was da alles passiert ist. Meine Güte, was für Wundergeschichten. Plagen und Errettung und Durchzug. Und schnell sind sie vom Weg abgewichen, sagt Gott. Ich habe, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten herausgeführt. Also die Israeliten, ja, sag mal Leute, geht's noch? Was habt ihr denn alles mit Gott erlebt? Und jetzt das? Wobei, ich hätte wahrscheinlich auch meine Goldkette, die ich nicht habe, oder meine Goldzähne ausgerissen, um auch so ein Kalb gießen zu lassen. Ich verstehe die Israeliten nur zu gut. Ich verstehe sie zu gut. Sie haben einmal im Glauben etwas Wunderbares erlebt und jetzt so lange nichts. Ich tue erst besser gar nicht so, als ob ich gläubiger bin, als ob ich frommer bin, als ob ich auf einem besseren Weg mit Gott bin als sie. Als ob ich gottesfürchtiger bin, als ob ich mich besser erinnern könnte. Ich glaube, ich hätte meine Goldzähne auch rausgerissen. Sie haben nichts Handfestes von Gott. Sie möchten so gerne den Glauben, das Vertrauen auf Gott handfest erleben. So hatte sich Gott dem Mose vorgestellt. Sie haben nur sein Wort. Ich werde sie erretten aus der Ägypter Hand und sie herausführen aus diesem Land in ein gutes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und kurz danach sagt er dann, und jetzt sage ich euch auch, wie ich heiße. Ich heiße, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Wie viele Predigten, wie viele religiöse Gedanken haben wir schon über diesen Gottesnamen gehört? Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Lieber Gott, alles schön und gut. Aber ich kann sie verstehen, dass sie nicht nur das Wort wollen, sondern dass sie auch wirklich was erleben wollen. Und dass sie jetzt was erleben wollen. Mose ist 40 Tage weg. Und da wollen sie nicht nur fromme Worte und da wollen sie nicht nur die religiöse Vokabel, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Worte, klingt gut, ein Gottesnamen. Wie oft haben wir uns darüber schon Gedanken gemacht? Ich tue erst besser gar nicht so, als ob ich gläubiger und treuer bin als die Israeliten. Ich kenne das auch. Ich will was sehen. Ich will das, was ich glaube, erleben. Und es fällt mir, je länger ich nichts erlebe, umso schwerer, an diesem Gottesnamen festzuhalten. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Und ich werde übrigens immer bei dir sein. Die Israeliten wollen einen Gott, der nicht nur redet und dabei unsichtbar bleibt. Sie wollen einen Gott, der redet und der sichtbar wird. Der klar und deutlich im Leben zeigt, ich bin bei euch. Sie wollen einen Gott, der sichtbar Halt gibt. Einen, der vor aller Augen Kraft und Glanz ausstrahlt. Und wir sehen auch in der religiösen Szene unserer heutigen Tage, da wo es glänzt, wo Kraft ausgestrahlt wird, da rennen die Leute hin, offensichtlich. Sie wollen einen Gott, wie alle anderen Völker ihn auch haben, in der Figur eines Stiers. Sie wollen auch Erfolg sehen, anfassen können. Und so eine Figur stellen sie sich jetzt her und geben dafür alles, was sie haben. Ja, was würde ich dafür geben, wenn mein Gott, von dem ich glaube, dass er sich in Jesus Christus offenbart hat, konkret handeln würde, sichtbar handeln würde, nachweisbar Wunder tun würde und mal so richtig den Starken raushängen lassen würde? Ich würde meine sämtlichen Bankkonten, ich würde meine geliebten Autos, ich würde alles auf den Kopf hauen. Ich kann sie so gut verstehen, die Israeliten. Tun wir nicht, tue ich nicht so, als ob ich frommer sei. Wie sehr wünschte ich mir, dass Leid und Krieg und Unfrieden und Krankheit aufhört. Ich würde alles dafür geben, wenn ich es endlich glänzend sehen könnte. Und dann sind sie 40 Tage allein, ohne Mose, ohne ein neues Zeichen der Gegenwart Gottes. Wäre ich so lange allein, ohne jemanden, der mir Orientierung gibt, ohne dass er oder sie mir Mut zum Glauben machen würde, ich befürchte, ich würde manchmal auch sehr schnell den Glauben vergessen. Liebe Gemeinde, und deswegen ist es gut, ich will jetzt hier keinen moralischen Druck ausüben, deswegen ist es gut, dass wir sonntags hierher kommen. Das können wir uns nicht alleine sagen. Wir können uns nicht alleine am Glauben halten. Ich mich übrigens auch nicht. Ich predige meistens zuerst mir selber, wenn ich so am Predigt vorbereiten bin. Ihr müsst euch das sagen lassen, von mir oder von anderen. Ich freue mich auf heute Abend, 19 Uhr, kleiner Michel. Da werde ich es mir von einem katholischen Kollegen sagen lassen. Gott ist da. Man kann sich das nicht alleine sagen. Man braucht andere Menschen, die einem zur Seite sind. Ja, und dann wird so ganz menschlich in diesem Bibelabschnitt von Gott gesprochen. Er ist wütend über die Vergesslichkeit seiner Leute. Er ist verletzt. Och, der arme Gott. Bist du eingeschnappt, weil deine Israeliten nicht treu sind? Was ist das für eine Rede von Gott? Was für ein kleiner Gott, der sich durch so ein paar Israeliten irgendwie ärgern lässt. Das ist eine ganz menschliche Rede von Gott. Menschen, die die Bibel geschrieben haben, sie können ja nicht anders als menschlich von Gott reden. Ist doch klar. Und das, was sie mit Gott kämpfen, was sie mit Gott durchmachen, das bringen sie hier zur Sprache. Mit diesen undankbaren Leuten will Gott nichts zu tun haben. So formulieren sie es. Das klingt wie bei einem Familienstreit. Wenn der Vater die Tür zuknallt und sagt, Ruhe jetzt. So klingt Gott hier gegenüber Mose. Wirklich böse. Aus Gottes Mund diese Worte. Geh, steig hinab, dein Volk, das du, Mose, das du aus Ägypten herausgeführt hast, das läuft ins Verderben. Luther hat noch heftiger übersetzt. Dein Volk hat schändlich gehandelt. Schlimme Schande über dieses Volk. Und jetzt will Gott auch mal vergesslich sein. Und das wird hier ganz menschlich Gott in den Mund gelegt. Er will vergessen, was ihn an sein Volk bindet. Und das ist der Gipfel seines Frustes. Jetzt lass mich! Ich meine, Mose betet, spricht mit ihm. Stellen wir uns mal vor, Gott antwortet, lass mich jetzt in Ruhe mit deinen Gebeten. Wie gut, dass nicht alles, was wir in der Bibel finden, eine Vorlage für unser Leben ist. Das heißt nicht, dass das so funktioniert. Nein, so ist Gott nicht mehr. Jetzt lass mich! Ich bin zornig auf dieses Volk, ich will es vernichten. Lass mich, schreit Gott Mose an. Und wenn man genau hinguckt, der arme Mose, der steigt auf den Berg und der hat noch kein Wort gesagt. Der hat ja noch nicht mal gebetet. Und Gott schreit ihm entgegen, lass mich in Ruhe. Was für ein Gottesbild. Was haben die Schreiber sich da vorgestellt? Das klingt nach Türknallen, bockig, trotzig. Ich kenne das ja, wenn ich die Tür knall, ne? Das ist ja manchmal nur der Schrei danach, dass das Türknallen gehört hat, mir nachläuft, hinter mir herkommt und sagt, jetzt komm mal runter vom Berg des Zorns. Und Gott ist hier auf dem Berg des Zorns. Und vielleicht hat Mose genau das von Gott gedacht, ich muss ihm hinterher. Er stellt sich Gott entgegen. Ich möchte Gott zur Besinnung bringen. Ich möchte Gott an das erinnern, was ihn eigentlich treibt. Das Türknallen, der Zorn treibt ihn nicht eigentlich. Hinter dem Türknallen verbirgt sich etwas, was eigentlich das genaue Gegenteil ist. Vielleicht hört Mose bei Gott genau das heraus, diese Sehnsucht, ich will eigentlich, dass die Menschen die Liebe verstehen. Er stellt sich Gott entgegen. Und Gott hat ihm ja ein Angebot gemacht. Pass mal auf, wir vergessen die Sache mit dem Volk Israel. Mit dir mache ich weiter, Mose. Was für ein Deal, oder? Also ich fange mit dir ganz neu an. Aber Mose denkt sich, das hat er bestimmt im Überschwang gesagt. Ich werde es doch jetzt nicht, werde mich doch nicht darauf einlassen. Das schlägt er aus. Er will selber keinen großen Namen haben. Darum geht es dem Mose in seinem Gebet nicht. Und dann fängt er an, mit Gott zu argumentieren. Und das ist ganz putzig. Hier sieht man in diesem Bibeltext, wie die Bibelschreiber das zusammengepackt haben, alles Wesentliche im jüdischen Glauben, worauf es ankommt, ist jetzt in der Argumentation des Mose wie in einem Brennglas zusammengefasst. Er widerspricht Gott. Erstens, nein, Gott, du bringst hier was durcheinander. Gott, du bringst was durcheinander. Nicht ich habe dein Volk aus Ägypten herausgeführt, du hast es herausgeführt und das ist dein Volk. Also es ist die erste Grundaussage, das Volk, das aus Ägypten herausgeführt wurde, ist dann nicht aus eigener Kraft rausgekommen, sondern es ist Gottes Volk, das da rausgekommen ist. Du hast die Verantwortung, Gott, denn dieses Volk gehört so untrennbar zu dir wie ein Kind. Und ein Kind kannst du nicht einfach loswerden. Kannst du nicht einfach loswerden, weil du dich mal drüber ärgerst. Also Gott erinnert ihn, das ist dein Volk, das ist gar nicht mein Volk. Das Zweite, Gott, wenn du jetzt das Volk Israel fallen lässt, dann überleg mal, was die Ägypter dazu sagen. Die hatten so einen Stress wegen dieser Befreiung aus Ägypten und jetzt kommt das Volk da am Berg um, die werden sich freuen, die werden sagen, was ist das für ein Gott? Der hat die gerade aus Ägypten befreit und jetzt lässt er sie am Berg verrecken. Gott, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Was würden die denken? Und drittens, Gott, ich erinnere dich mal an dein Versprechen. Erinnere dich an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel. Ihnen hast du zugesichert, ich will euch so viele Nachkommen geben wie Sterne am Himmel. Gott, du kannst dein Wort jetzt nicht brechen. Also dieses Gebet des Moses, sozusagen eine Zusammenfassung der theologischen Eckpfeiler Israels. Und Mose argumentiert und er vertraut in seiner Fürbitte darauf, dass Gott sich bewegen lässt, dass er sich zur Besinnung rufen lässt, dass er hinter seinem Zorn zu dem kommt, was ihn eigentlich antreibt, sein Erbarmen. Soweit zu diesem Bibeltext. Liebe Gemeinde, der Gott Israels, unser Gott ist kein halsstarriger Rechthaber und Türknaller. Das durfte auch schon das Volk Israel erleben. Gott geht nicht über Leichen. Gott lässt sich bewegen. Er ist ein lebendiger Gott und es lohnt sich, mit ihm zu reden, ihn anzusprechen, mit ihm zu ringen. Gott lässt sich bewegen durch Bitten und Gebet. Gott lässt sich auch bewegen für die, die ihn vergessen haben, die ihn beleidigen, die goldene Kälber gießen, die ihn ablehnen. Gott lässt sich bewegen. Und nun muss doch noch eins gesagt werden. Wir müssen unseren Gott nicht mehr zum Guten, zur Liebe bewegen. Die Zeiten, die wir hier beschrieben sehen im zweiten Buch Mose, die sind vorbei. Gott ist gegenüber dieser Welt nicht mehr zornig, gegenüber keinem Menschen. Gott ist nicht mehr wütend. Gott schlägt nicht mehr die Türen zu. Gott macht die Türen nur noch weit auf. Seit Jesus Christus gesagt hat, ich bin die Tür. Und diese Tür wird nicht geknallt. Diese Tür wird weit aufgemacht. Wer zu mir kommt, den nehme ich herzlich auf. Liebe Gemeinde, wir verkündigen keinen zornigen, keinen rachsüchtigen, keinen wütenden, keinen Gott, den man irgendwie zur Liebe überreden müsste. Dazu ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Und er hat uns beigebracht, wie wir zu beten haben. Wir beten nicht wie Mose. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir beten, dass Gott sagt, lass mich. Wir brauchen keine Sorge haben, dass wenn wir beten, dass Gott sagt, zieh ab. Jesus hat uns beigebracht, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, geh in dein Kämmerlein zu Hause, da wo es niemand sieht, und sprich mit deinem Vater im Himmel. Sag's ihm. Was für eine liebende Hinwendung zu Gott. Vater, mach's zu Hause, geh in dein Kämmerlein. Und wenn ihr betet, ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr auf den Berg geht, dass Gott euch fertig macht oder dass ihr ihn irgendwie überreden müsst. Ihr braucht auch nicht viel reden. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Viel beten bringt nicht viel. Sprich ihn einfach vertrauensvoll an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Vielleicht sollten wir uns öfter mal Zeit nehmen, einfach still zu sein und das Vaterunser zu beten. Da merken wir, welche Liebe in Gott ist. Er vergibt. Er sorgt für uns in alle Ewigkeit. Mit der Rede vom Zorn Gottes, wie sie in dieser Geschichte überliefert ist, liebe Gemeinde, ist viel Angst verbreitet worden. Und wir Christinnen und Christen haben viel Unfug damit getrieben. Wir haben viel zu viele Menschen eingeschüchtert. Wir haben viel zu viele Menschen verunsichert. Wir haben viel zu viele Menschen klein gehalten. Das Vertrauen auf Gott wird mit solchen Geschichten ganz bestimmt nicht gefördert. Wird Gott auf mich wütend sein? Wird Gott irgendwann die Tür zuknallen, wenn ich mir ein goldenes Kälbchen gieße oder irgendwas falsch mache? Ist er auch heute noch zornig? Knallt er noch mit den Türen? Nein, liebe Gemeinde, er knallt nicht mehr mit den Türen. Er verurteilt nicht mehr. Macht der Bruder Hokemader wieder einen goldenen Schwamm über den Text? Das sind die Fragen, die ich höre bei der Predigtvorbereitung. Die kommen so in meinem Hinterkopf. Liebe Gemeinde, das ist kein goldener Schwamm, sondern das ist das elendige Zeichen des Kreuzes, das ich hier drüber wische. Und es ist das Zeichen des leeren Grabes, das ich hier drüber wische. Wenn Kreuz und leeres Grab nicht wären, ja dann wäre das ein goldener Schwamm. Aber Kreuz und leeres Grab machen deutlich, dass der Zorn Gottes vorbei ist. Hier zeigt sich die ganze Liebe Gottes. Das goldene Kälbergießen, die menschliche Vergesslichkeit, die Untreue der Menschen, das Negative, die Schuld, die wir Menschen auf uns nehmen, das alles bewirkt nicht mehr den Zorn Gottes. Durch das Leben, das Sterben und Auferstehen Jesu hat Gott ein für alle Mal deutlich gemacht, liebe Menschen, ihr braucht euch nicht mehr zu fürchten. Man versteht ihr es denn endlich? Ich bin der Gott, der auf eurer Seite ist. Ich will leben, ich will ewiges Leben für euch. Wenn ihr jetzt von mir redet, redet nicht über Zorn, redet nur über Liebe. Denkt an das bedeutendste Wort, das ich gesprochen habe in der Weltgeschichte. Und dieses Wort heißt Jesus Christus. Deutlicher kann ich euch nicht sagen, dass ich euch liebe. Jesus Christus, das ist das Wort, das wir hören sollen im Leben und im Sterben. Ich komme zurück zum Anfang der Predigt, aber es ist genau dasselbe wieder. Es ist wieder nur ein Wort, oder? Ich bin der bei euch ist. Was habe ich als Christ? Ich habe ein Wort. Und das heißt Jesus Christus. Vielleicht fällt es uns so schwer, mir so schwer wie den Israeliten damals an dem Wort Gottes festzuhalten, an Jesus Christus festzuhalten. Zu halten, an diesem Wort nur. Ich möchte so gerne etwas sehen in meinem Glauben. Erfolge, Wunder, Gesundheit, einen glänzenden Gott ist mit uns. Und was Gott mir gibt, ist sein Wort. Jesus Christus, Immanuel, ich bin bei dir. Der Gott, den Jesus Christus uns nahegebracht hat, ist kein glänzender Gott. Ist kein goldenes Kalb in irgendwie anderer Form. Er ist derjenige, der sich liebevoll herabneigt zu jedem, der Kraft braucht, zu jedem, der schwach ist, zu jedem, der krank ist. Jesus Christus, da steht für Gott ist der Schwache und er ist bei den Schwachen. Er ist ein Gott, der sich verschenkt, der bedingungslos unzornig liebt. Ihm folgen wir als Christinnen und Christen. Ihm, der sich runtergebeugt hat, der nicht machtvoll war, der gedient hat. Es ist eigentlich wie ein Vorausblick auf Ostern da auf dem Berg damals. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht, steht da. Auferstehung, ewiges Leben, gelingendes Leben schon damals am Berg Horeb. Das ist Gottes Herzensanliegen. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Und deswegen bitten wir Gott in unseren Gebeten auch nicht nur, für uns, für unser Gutes. Wir bitten Gott, den Liebevollen, auch für die schlimmsten Menschen und Despoten dieser Welt. Wir beten für Gewalttäter. Wir beten für Kriegstreiber. Wir beten für Ausbeuter. Wir beten für Linksextremisten. Wir beten für Rechtsextremisten. Wir beten für uns und für die, die die Umwelt zerstören. Wir beten für Schwarzseher. Wir beten für alle, die zerstören. Warum? Weil Gottes Liebe unendlich ist. Wir lassen uns weiterhin von Gott anstecken. Wir werden nicht zornig. Wir werden keine Türen knallen, sondern die Türen weit offen halten. Die Türen unseres Herzens. Die Liebe, die ist wirklich viel, viel stärker als Hass und Zorn. Und das hat einer sehr deutlich gemacht. Jesus Christus. Amen. Wir singen miteinander das Lied 147 und er steht hier schon vor uns, der Abendmahlstisch. Es ist gut, an deinem Tisch zusammen zu sein. Und zu diesem Lied können wir, soweit es uns möglich ist, auch aufstehen. Lied rausgesucht, ist doch super, das lernen wir jetzt alle. So, ich brauche mal ein paar Liederbücher für die, die Noten lesen können und am besten auch noch jemand, der hier nach vorne kommt und sich hinter das Mikrofon stellt. Und einmal, wer traut sich das spontan? Haben wir jemanden? Isolde? Du bist es nicht diesmal, okay. Gut, aber dann haben wir ein paar Liederbücher und dann gucken wir jetzt mal, dass wir das miteinander lernen. Geht doch. Thank you. ist hier. Wir sehen Brot und den Kelch, die uns erinnern an das Kreuzesgeschehen. Aber das Kreuzesgeschehen ist, wie gesagt, nicht das Letzte. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist gegenwärtig. Und das, daran denken wir, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Nach einem der letzten Abendmahlfeiern hat Harald Frey mir von seinem Freund Paul Beasley Murray einen Auszug zum Thema Abendmahl geschickt. Beasley Murray ist ja auch ganz gut bekannt, wenn er immer wieder mal hier ist. Und da schreibt er, es ist so, wenn wir Christinnen und Christen uns an den Tod Jesu erinnern, dann wird die Vergangenheit gegenwärtiger. Und wir umarmen Jesus sozusagen, indem wir an ihn denken. Aber es ist nicht so, dass in diesem Moment Jesus uns näher kommt, weil wir hier irgendein sakramentales Mahl feiern. Nein, es ist so, dass wir näher zu ihm kommen, weil wir uns konzentrieren mit unseren Gedanken auf diesen einen Punkt der Weltgeschichte, der so bedeutend ist. Der Zorn Gottes hat ein Ende. Das Negative, das Böse hat keine Macht mehr. Also kommen wir näher zu Jesus, indem wir jetzt an das denken, was er für uns getan hat. Ich lade diejenigen, die mit mir das Abendmahl austeilen, ein, hier nach vorne zu kommen. Das sind 1, 2, 3, 4 Leute hier vorne. Danke. Und ich lese uns den Text zum Abendmahl, wie er uns im 1. Korintherbrief überliefert ist, wie Paulus ihn niedergeschrieben hat. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte dafür und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Liebe Gemeinde, wenn ihr gleich ein Stück Brot nehmt oder die kleinen Kelche nehmt, dann ist das ein Verkündigungszeichen. Ihr predigt. Ihr erinnert euch an das, was Jesus Christus für euch getan hat. Und das verkündigt ihr denen, die es mitbekommen. Gott segne uns in der gemeinsamen Feier des Abendmahls, wenn wir Jesus näher kommen. Für das Zeichen des Brotes dankt Rüdiger Zils.
Herr, es ist gut, dir zu begegnen im Brot und Wein. Wir danken dir für das Brot, was wir symbolisch heute zu uns nehmen dürfen, für deinen Leib, den du geopfert hast für unsere Schuld. Danke, Herr, und segne du es uns. Amen.
Jesus nahm das Brot, brach es und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahm Jesus den Kelch und dankte dafür. Mareike Rist dankt für das Zeichen des Kelches.
Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du kein zorniger Gott bist, dass dein Zorn verflogen ist, dass du Jesus für uns gegeben hast und dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, dass du die Liebe bist. Segne uns den Schluck, den wir gleich zu uns nehmen werden. Amen.
Und Jesus nahm den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt singen wir dieses Lied miteinander. Du bist ein wunderbarer Hirt.
Thank you. Ja, lieber Gott, wir bitten für all die Menschen und all die Situationen, die uns zornig werden lassen, in denen wir Angst haben, wütend werden, traurig sind oder Unverständnis haben. Lieber Gott, die Welt ist nicht unterteilt in Menschen, die dich brauchen und Menschen, die dich nicht brauchen. Sie ist nur unterteilt in Menschen, die das wissen und Menschen, die das noch nicht wissen. Und deshalb bitten wir für all die Dinge, die Carsten uns vorhin genannt hat und all das, woran wir jetzt denken. Wir bitten für Israel und Palästina, für die Ukraine und Russland und für all die anderen Krisenherde in dieser Welt. Es geht uns nicht darum heute, wer Recht hat und wer Unrecht hat, weil du viel größer bist und ganz andere Dinge im Blick hast als diese Frage. Und all die Wunden heilen können, kannst, die in dem Zusammenhang gar keine Rolle spielen. Wir bitten dich für jeden in der Gemeinde heute, der gekommen ist, um dich zu suchen, dass du dich finden lässt und dass du nahe bist. In der Krankheit, in der Einsamkeit, in den Fragen, in all dem, was uns bewegt und wo du für uns da bist. Und all das, Herr, was uns beschäftigt, das möchten wir heute ganz bewusst in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vor dem Segen lade ich ein, dass wir uns gegenseitig grüßen mit dem Friedensgruß nach dem Abendmahl. Sagt euch etwas Gutes für die nächste Woche. Schaut euch um, wer neben euch steht, ob bekannt oder wildfremd. Geht auf sie und ihn zu. Und wer sagt, lass mich zufrieden, das ist mir zu nah, kann auch sich hinsetzen oder einfach ein bisschen beiseite gehen. Aber die, die mögen, wünscht euch Gutes für die nächste Woche. Sprecht euch den Frieden Gottes zu.
Ich gehe nicht weg. Hallo, ich gehe nicht weg. Das ist alles.
So, und nachdem wir uns nun gegenseitig geschüttelt haben, möge der Herr seinen Segen über uns ausschütten. Ich bitte um Gottes Segen. Unser lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Und Jesus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir nehmen Platz, hören auf das Postludium und schauen uns dann auch noch die Bekanntmachung an.
hier kommen die Informationen, Bekanntmachungen für heute und die nächste Zeit. Die GBUlerinnen sind noch auf der Freizeit in Mölln und kommen heute Nachmittag wieder. Ab morgen beginnt in unserer Kirche der Kidschor. Über 20 Kinder haben sich angemeldet. Montags jetzt immer bis zum Sommer von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Deswegen findet das Tischtennisspielen am Montag auch erst ab 18.30 Uhr statt. Am Mittwoch ist wieder Sprachcafé, um 19 Uhr dann wieder Feierabend. Am Dienstag um 17 Uhr ist ein ökumenisches Ereignis in der Hafen City. Im Ökumenischen Forum wird die neue Leitung Anna Rubbert eingeführt. Wer dabei sein möchte, melde sich bei Carsten Hokema. Und ganz freikirchlich geht es ab Mittwoch in der Stadthalle in Kassel los mit der Bundesratstagung des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Wir werden vertreten durch 4 Geschwister aus unserer Gemeinde und wünschen Ihnen gute Beratung und interessante Begegnungen in Kassel. Und hier noch der Hinweis, heute nach dem Gottesdienst treffen wir uns, um darüber zu sprechen, wie es mit den beiden Sprachgruppen in unserer Gemeinde weitergeht. Herzliche Einladung, mit dabei zu sein. 10 Minuten nach Gottesdienstende treffen wir uns hier im Gottesdienstraum, um darüber zu sprechen. Und dann nochmal die Erinnerung, nächsten Sonntag schon schön vorkochen und dann das Essen mitbringen und hier in der Gemeinde teilen, denn es ist wieder gemeinsames Mittagessen. Und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen, die zu Hause an dem Bildschirm sind oder hier im Gottesdienstraum, noch einen schönen Sonntag.
Wir sammeln unsere Kollekte ein und verabschieden sich uns von denjenigen, die zu Hause online dabei sind, weisen die natürlich auf die Kontonummer hin, die man auf der Website findet für die Kollekte, und wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.